Was zeichnet denn digitale Macher aus?
Also der digitale Macher ist in der Lage, sein Geschäftsmodell, was er heute hat, umzustellen in ganz neue Bereiche. Er ist in der Lage und er hat auch den Mut, bereichsübergreifend zu arbeiten und auch neue Wege zu gehen, also Regeln zu brechen. Und möglicherweise sogar meine eigene Existenz oder meine eigene Wertschöpfungskette, die ich bisher definiert habe, komplett hinterfrage und komplett neu aufstelle.
Warum war es dir wichtig, diese Bestandsaufnahme zu machen, wo wir denn gerade so stehen?
Wir gucken ja auf Deutschland, ja, und ich bin 51 Jahre alt, ne? Ich habe zwei Mädchen, 12 und 14 Jahre. Mich interessiert natürlich auch die Zukunft. Wie geht's weiter? Und vor allen Dingen natürlich auch ganz wichtig, auch wo kommen wir her, auch als Deutschland? Wenn man mal auf Deutschland schaut, wie weit sind wir da mit der Digitalisierung? Da sind wir ziemlich weit hinten, auch wenn jetzt die Corona-Krise sicherlich zu einer Beschleunigung beigetragen hat, sind wir ganz weit hinten. Wenn man jetzt mal schaut, wie haben wir zum Beispiel die Netzabdeckung, Infrastruktur, auch in ländlichen Regionen heute geregelt, da sind wir oft hinten dran. Wir haben sehr veraltete Geschäftsmodelle in vielen Bereichen. Ich glaube, wir sind im Moment gerade in einem Bereich, wo wir die letzte Managerriege erleben in Deutschland, die nicht mit der Digitalisierung groß geworden sind. Das heißt, wir kommen eigentlich nicht aus einer Ära, die mit diesen neuen Möglichkeiten und Tools aufgewachsen sind, sondern wir kommen eigentlich aus der alten Welt. Wenn du dir einfach die Verwaltung auch mal anguckst, ne, Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen, vieles muss eben am Amt noch gemacht werden. Da sind wir noch ganz, ganz hinterher, wenn man das mal vergleicht mit kleineren Ländern, die es natürlich auch einfacher haben. Wir haben die große Herausforderung in Deutschland, dass wir den Föderalismus haben mit Bund, Land, Kommune. Jeder kocht so sein eigenes Süppchen. Und das ist eigentlich im Grunde genommen schon die große Herausforderung, die wir haben. Wie können wir das vereinfachen?
Jetzt haben wir gerade schon Manager auch angesprochen. Warum tun sich Unternehmen zum Teil so schwer, sich da umzustellen?
Also typischerweise geht es uns ja wirtschaftlich in Deutschland in Anführungszeichen noch gut. Die Ergebnisse sind gut. Und dann ist die Frage, warum soll ich denn dann was verändern? Und wenn ich jetzt so eine sehr hierarchiefreie, dynamische Welt mit vielen Digitalisierungsmöglichkeiten einführen will, dann muss ich vielleicht, habe ich mich die letzten 20 Jahre da hochgearbeitet und jetzt soll auf einmal alles anders werden. Mitarbeiter wollen mit mir direkt kommunizieren. Da, glaube ich, gibt es noch ganz, ganz viel Nachholbedarf. Aber wenn der Druck nicht da ist, etwas verändern zu müssen, dann wird es natürlich immer schwierig.
Das heißt, es ist Angst vor Machtverlust?
Auf jeden Fall. Angst vor Machtverlust, Angst vor Unbekanntem, Angst vor neuem Terrain, Erarbeitetes vielleicht zu verlieren. Dann verkauft man vielleicht eine Digitalisierungsstrategie als etwas, was man wirklich vorhat. Aber eigentlich im Kern will man nichts verändern, weil vielleicht auch dort in diesen Führungspositionen, vielleicht sind es noch 5, 6, 7, 8 Jahre, die diejenige oder derjenige dort zu verbringen hat. Aber dann nochmal so was Großes anzufassen, da wollen eigentlich die wenigsten ran.
Stichwort, ich bin jetzt schon über 50, jetzt muss ich mich auch nicht mehr ändern.
Genau, zum Beispiel. Das ist eigentlich so klassisch und das sehen wir in der öffentlichen Verwaltung, das sehen wir im Mittelstand, das sehen wir insbesondere natürlich auch bei aktiengeführten Konzernen, die dann ganz normal über Boni, über Provisionen, über Quartalsergebnisse natürlich auch bezahlt werden. Und die sitzen 3, 4 Jahre vielleicht auf so einem Posten. Fassen die so ein großes Rad nochmal an mit Digitalisierung, um wirklich alles zu verändern, um die Strukturen im Unternehmen komplett neu aufzusetzen, neue Geschäftsmodelle zu bauen? Oder sagen sie, naja, ich bin jetzt vielleicht noch 3 Jahre da, wir tun mal so, als ob wir was machen wollen, aber eigentlich sind die Gewinne da und der Aufsichtsrat beschwert sich auch nicht und dann geht es halt so weiter. Und das ist die große Gefahr, dass man natürlich dann von anderen überholt wird und vielleicht sein eigenes Geschäftsmodell dann eben nicht mehr trägt.
Nun sind es ja vielleicht gar nicht mal nur die Manager, die die Digitalisierung im Unternehmen nicht wollen, sondern die Mitarbeiter wollen da vielleicht auch gar nicht mehr mitspielen. Wie kriege ich denn meine Mitarbeiter dazu, dass sie diese Digitalisierungsstrategien mittragen?
Schön ist es natürlich, wenn man die Menschen mit einbindet, auch die Mitarbeiter mit einbindet. Jede Funktion, vom Chauffeur bis zum Sekretär, Buchhaltung, also nicht nur diejenigen, die Produkte per se vom Arbeitsvertrag her entwickeln sollen, sondern wirklich alle, die in so einem Unternehmen mitarbeiten. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man Veränderungen, auch Veränderungskultur im Unternehmen lebt und auch kommuniziert auf allen Ebenen. Also wir haben im Buch haben wir auch über ein Beispiel geschrieben, wo der Geschäftsführer sich jeden Tag Zeit genommen hat, in einer Veränderungsphase des Unternehmens mit den Mitarbeitern direkt zu kommunizieren. Also er hat direkt den Mitarbeitern die Möglichkeit angeboten, jeden Tag mit ihnen zu kommunizieren und nicht immer über die verschiedenen Manager-Hierarchien, wo dann natürlich auch die Informationen gefiltert werden oder anders dargestellt werden, als sie eigentlich wirklich sind. Also diese Transparenz zu schaffen und auch den Mitarbeitern ganz klar zu sagen, wie müssen wir uns verändern, wie können wir da hinkommen, vielleicht auch einen kleinen Innovationswettbewerb zu starten im eigenen Unternehmen, weil jeder hat eine Idee, jeder hat irgendeinen Beitrag dazu, wie man etwas verändern oder verbessern könnte. Ideen aufzugreifen, transparent zu kommunizieren, ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Also sie wirklich als Teil der Unternehmung werden zu lassen, ist aus meiner Sicht ganz entscheidend.
Gerade in der Industrie, im produzierenden Gewerbe übernehmen viele Roboter ja schon die Jobs von ihren menschlichen Kollegen. Da besteht ja oft auch die Sorge, dass die Digitalisierung dazu führen kann, dass einfach weniger Arbeitskräfte benötigt werden und viele Menschen einfach ihren Job verlieren. Kann man diese Sorge entkräften?
Also ich bin der Meinung, auf jeden Fall. Es sind schon viele neue Jobs entstanden und es werden auch wieder neue Jobs entstehen. Also ich meine, wenn man das vergleicht mit der Industrialisierung von vor vielen Jahren, auch da kam das Fließband damals, ja, es sind viele neue Jobs entstanden und gerade auch mit den neuen digitalen Medien und den Möglichkeiten gibt es viele Arbeitsbereiche, die jetzt gerade erst definiert werden. Und ich glaube, wir haben drei Möglichkeiten. Wir können so ganz utopisch nach vorne schauen und sagen, oh, das wird alles total super, ja, es entwickelt sich alles absolut positiv. Dann hast du die Dystopen, die ein ganz dunkles Bild malen, ja. Und dann, glaube ich, haben wir etwas, ich sage immer, Dutopia, ne? Also selber in die Hand nehmen und selber machen und selber mit dabei sein. Und ich glaube, wir haben jetzt in dieser Generation die unglaubliche Chance, auch die Gesellschaft zu gestalten, Dinge zu erfinden auch. Wir haben ja die Digital Natives und die Digital Immigrants, also diejenigen, die das sowieso schon können, die einfach damit groß werden, die mit Programmiersprachen groß werden, die wissen, wie sie eben Tools zu bedienen haben. Und dann gibt es diejenigen, die es eben nicht wissen. Und das ist ganz wichtig, dass ich diese Immigranten, dass ich denen eine Unterstützung biete, wie sie eben dann auch diese Technologien und die Anwendbarkeit dieser Technologien lernen können.
Okay, das heißt aber, ein Job, in dem ich mich jetzt seit 20 Jahren berieseln lasse oder auch noch weiter berieseln lassen will, das ist mit Digitalisierung dann nicht mehr so richtig kompatibel, wenn ich den Anschluss nicht verlieren will, auch als Mitarbeiter.
Also da muss das Unternehmen natürlich Ausbildungsmöglichkeiten schaffen. Menschen, die sozusagen abgeschlossen haben und die sich sowieso nur noch berieseln lassen wollen, ja, und auch die Leidenschaft nicht entwickeln, Dinge zu gestalten und etwas zu verändern, da ist für mich sowieso der Zug abgefahren. Du kannst natürlich auch versuchen, auf der anderen Seite diese Leidenschaft wieder zu wecken. So, das sollte es ja, so sollte es sein, diese Leidenschaft zu wecken. Aber dafür braucht es eine starke Führung, braucht eine Vision und es braucht auch die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter sich wirklich auch weiterentwickeln können.
Aber kann ich das wirklich von jedem erwarten, dass er ein Leben lang für seinen Job brennt und ein Leben lang lernen will und auch kann?
Das kann man nicht von jedem erwarten, aber ich glaube, man kann es versuchen zu fördern und man kann versuchen, diese Bereitschaft zu wecken. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, was ich vorhin sagte, Weiterbildungsprogramme oder Ausbildungsprogramme, ne? Und das kannst du natürlich machen in deiner Anstellung bei einem Unternehmen. Wir brauchen diese Weiterbildungsmöglichkeiten auch von zum Beispiel Volkshochschulen oder aber auch Initiativen, die in Städten oder in Regionen angeboten werden, die einfach sagen, wir wollen eben fördern, dass da keine Lücke entsteht zwischen denen, die die neuen Möglichkeiten nicht kennen und die eben schon viel weiter sind, weil ich dann auch eine Spaltung der Gesellschaft schaffe. Das heißt, ich muss einfach auch gesellschaftlich dafür Sorge tragen. Es ist auch in deinem Umfeld. Wenn dein Nachbar ein guter Webdesigner ist, kannst du dich mit dem vielleicht auch mal zusammensetzen und sagen, Mensch, kannst du mir nicht mal in 3 Stunden mal erklären, was du hier machst, wie du es machst und welche Werkzeuge du benutzt? Also sehr viel autodidaktisch auch an den Themen zu arbeiten. Das ist ja Wissensdurst, wissenshungrig zu sein.
Gehen wir mal weg von der Arbeitswelt. Welche Chancen bietet die Digitalisierung denn für die Gesellschaft an sich, für den normalen Bürger? Wenn wir auf die Verwaltung schauen, auf das Gesundheitswesen beispielsweise, auf so die ganz alltäglichen Abläufe.
Ja, im Grunde genommen kannst du ja heute, du kannst nachts eine Versicherung beantragen, du kannst dir Geld bei der Bank leihen. Also es gibt ja viele Prozesse, die auch schon sehr schön digitalisiert sind. Aber jetzt hast du eben die Verwaltung angesprochen. Da haben wir, glaube ich, eben noch einen sehr, sehr großen Nachholbedarf. Und das Problem dort ist, wenn wir wieder über Talente sprechen, wer möchte in der Verwaltung arbeiten? Die wenigsten. Und deswegen haben wir da auch das große Problem, dass wir da nicht so richtig vorankommen, ne? Ich kann heute von zu Hause, vom Küchentisch, ja, mit den einfachsten Tools mein eigenes Business aufsetzen. Diese Chance, die hatten wir vor vielen Jahren nicht. Und wenn ich eine gute Idee habe und ich habe die richtigen Leute, die mit mir daran arbeiten, dann habe ich die Chance sozusagen vom Küchentisch, diese Idee auch umzusetzen.
Birgt die Digitalisierung nicht aber auch Gefahren, dass wir irgendwann beim gläsernen Bürger landen, wenn ich überall meine Daten hinterlasse?
Also da müssen wir natürlich aufpassen, was geben wir preis. Aber im Grunde genommen, jeder kann das natürlich für sich selber entscheiden. Ich muss selbst wissen, auf welcher Plattform melde ich mich an, welche Prozesse nutze ich. Und dann muss ich für mich entscheiden, bringt mir das einen Mehrwert? Und die Daten, die ich dann preisgebe, sind es die für mich wert, dass ich diesen Prozess, diesen schlanken Prozess, schnellen Prozess dann auch so nutze? Der Staat muss da sicherlich eine Richtlinie, eine Guidance auch geben, ja, und muss aufklären. Aber du wirst heute nicht verhindern können, dass junge Menschen einfach ihren Weg suchen, ihren Weg auch durchs Internet. Und ich glaube, du hast auf der einen Seite diese großen Freiheiten, auf der anderen Seite hast du natürlich das Thema des Datenschutzes und der Sicherheitsbedenken. Da brauchst du einen Rahmen. Dieser Rahmen, der muss auch gesetzt werden. Der muss auch in Deutschland gesetzt werden, auch von der Politik.
Die Corona-Krise hat ja gezeigt, dass doch viel mehr offenbar geht, als wir uns vorgestellt haben. Viele Schulen sind auf digitalen Unterricht zum Beispiel umgestiegen, auch wenn das nicht überall ganz reibungslos geklappt hat. Aber was kann so eine Krise da noch bringen?
Also ich glaube, die Krise war jetzt ein unglaublicher Beschleuniger, ja, weil es gab ja gar keine andere Möglichkeit, als digital zu arbeiten. Du hast das Thema digitales Lernen angesprochen. Plötzlich mussten alle von zu Hause lernen. Cloud Computing war vorher Teufelszeug, ja, jetzt wird die Cloud umarmt. Und viele haben sich eben auf den Weg gemacht, die eigenen Macher zu werden. Ne? Ob das jetzt der Lehrer war oder der Schulleiter. Die Eltern haben viel mitgeholfen und vieles ist neu entstanden, neu gedacht worden. Und auch im Gesundheitswesen, die digitale Krankschreibung, die digitale Patientenakte, das sind so alles Dinge, wo auch jetzt bei der Politik, insbesondere bei der Politik angekommen ist, das kann so funktionieren. Wir müssen natürlich einen Rahmen setzen. Und man ist sich darüber bewusst, dass man viele, viele Chancen verpasst hat. Also ich bin der Meinung, dass Deutschland sehr positiv in der Krise eigentlich Digitalisierung versucht hat zu leben, mit Lichtgeschwindigkeit gezeigt hat, dass das gehen kann. Wir erleben ja heute, dass die Mitarbeiter, die bisher immer ins Büro gefahren sind, eine Alternative haben, auch von zu Hause zu arbeiten. Das Vertrauen der Firmen in die Mitarbeiter. Man kann ja auch produktiv sein, wenn man im Homeoffice arbeitet.
Was glaubst du, wo stehen wir in 15 Jahren? Im Alltagsleben, im Beruf?
Ich glaube, in 15 Jahren wird uns, wenn wir vorhin von Maschinen sprechen, die möglicherweise unsere Jobs übernehmen. Ich glaube, dass die Maschinen uns unterstützen werden. Du wirst auch dein Zuhause verlassen und mit Sicherheit wirst du auch deine Kollegen treffen. Ja, vielleicht nicht mehr jeden Tag, ja, kann ich mir gut vorstellen. Und du entscheidest ja selber, ob du jetzt einen Chip implantiert hast, der mit dem du nachher telefonierst oder der deine Biodaten an deine Krankenkasse weitergibt. Ich glaube, da wird auch die Gesellschaft wieder ihren richtigen Weg finden. Da bin ich fest von überzeugt. Es wird auch vieles gar nicht sichtbar sein. Und ich glaube, wir werden mehr Lebensqualität haben.
Warum ergibt sich aus mehr Digitalisierung mehr Lebensqualität?
Weil viele Dinge, die vorher kompliziert waren, wo wir, ich glaube, mit vielen vorher sprechen mussten, viele Wege erledigen mussten, vielleicht Formulare ausfüllen mussten, also diese typischen analogen Dinge, das müssen wir nicht mehr. Und ich glaube, dann können wir schneller sein und dann haben wir mehr Zeit fürs Leben.